So, Englisch oder Deutsch? Okay, gut, die Folien sind in Englisch, aber egal. Mein Thema ist Flash-Speicher am C64 und Amiga. Und zwar in Form von kosteneffizienten Do-it-yourself-Lösungen. Eigentlich könnte ich beim Amiga auch sagen, nicht Flash-Speicher, sondern USB-Speicher, aber meistens heißt es eben dann doch, dass man einen USB-Stick hat und das ist dann eben doch wieder Flash-Speicher. Ja, zur Einstimmung hier nochmal ein paar Bilder. Die berühmte 1541, die Floppy vom C64, werde ich später noch drauf kommen. Gut, warum machen wir das überhaupt oder warum ist es interessant, Flash-Speicher an den alten Rechnern zu verwenden? Einer der Gründe ist natürlich, die alten Diskettenlaufwerke sind mechanische Bauteile. Wir hatten eben den Vortrag über Alterung von Chips, aber auch mechanische Bauteile altern im Laufe der Zeit. Die Schmierung lässt nach, die Köpfe sind dejustiert. Ich habe teilweise noch irgendwelche Gummirieben oder sonst irgendwas. Das wird alles im Laufe der Zeit unzuverlässiger. Alte Disketten verlieren mitunter ihre Magnetisierung, sind dann auch nicht mehr lesbar. Und wenn ich neue Disketten, die ich früher beim Aldi bekommen habe oder in jedem Multimedia-Markt bekommen habe, kaufen will, habe ich heute auch Pech. Sie sind nur noch schwer erhältlich und wenn, dann zu hohen Preisen. Das alles spricht dafür, dass ich mir sage, okay, ich habe heute im Handy SD-Karten mit 16 GB, 32 GB, die vielleicht 10 Euro kosten. Ich kann 2 GB SD-Karten kaufen, die kriege ich bei eBay für 1 Euro. Warum nutze ich das nicht für meine historischen Computer? Wenn man sich mal, und ein weiterer Grund ist natürlich, für die Datenmengen, mit denen ich damals zu tun hatte, haben diese Speicher gigantische Kapazitäten. Also wenn ich mal die 1541 nehme, auf einer Seite 165 Kilobyte. Ich weiß, man hat sie normalerweise gelocht und rumgedreht, aber wir bleiben mal bei einer Seite. Und das mal als Faktor 1 nehme, dann kriege ich auf eine 2-Gigabyte-Karte 12.700 Disketten-Images drauf. Beim Amiga, der von Haus aus 880 Kilobyte auf einer Diskette gespeichert hat, immerhin noch 2.500 Disketten-Images. Und das ist eine Menge. Da habe ich in den 80ern selbst beim größten Spielefreak, glaube ich nicht, dass der damals 2000 Disketten hatte. Ein anderer Grund, warum man Flash-Speicher nehmen möchte oder nehmen sollte oder ein anderer Vorteil, den das hat, ist natürlich, ich kann sowas wie Cross-Plattform-Entwicklung machen und das wird dadurch wesentlich erleichtert. Also ich habe dann auch hier Beispiele. Es gibt zum Beispiel einen C-Compiler für die 6502-Prozessoren, der auf dem PC läuft, unter Windows, unter Linux. Und die kompilierten Programme kann ich, wenn ich am C64 eine SD-Karte lesen kann, einfach am PC auf die SD-Karte packen und auf dem C64 ausführen. Ich brauche mich nicht mit Nullmodem-Kabeln oder ähnlichen rumzuschlagen. Und gestern war ja auch ein Vortrag, wie man unter Eclipse für 8-Bit-Computer entwickeln kann. Auch da habe ich natürlich den Vorteil, wenn ich einen Flash-Speicher an meinem 8-Bit-Computer anschließe, kann ich das, was ich dort entwickelt habe, einfach auf die SD-Karte schreiben und dann auf der Original-Hardware weiterverwenden. Wer sich da mit, also CC65 ist also dieser C-Compiler, ist wirklich ganz interessant. Oder eben, ich habe auch kurz ein Java-Tool gefunden, mit dem ich halt mit einer Norton Commander-ähnlichen Oberfläche auch D64-Images bearbeiten kann. Das ist auch ganz hilfreich. Also die Links sind hier alle in dem Foliensatz drin. Dann natürlich der Kostenfaktor. Ich habe es schon angedeutet. Ich habe hier mal aus einer alten Chip, ich weiß, man kann das wahrscheinlich da gar nicht lesen, April 88 im Kleinanzeigenteil rausgesucht. Da haben die einen 10er-Pack 5,25 Zoll Disketten für 27 Mark verkauft. Ich weiß selber noch, No-Name-Disketten 20 Mark, das Paket, da war man dann gut dabei. Wenn man das mal umrechnet, angenommen, es hätte keine Inflation gegeben, wären das 13,80 Euro für eine Diskette. Und für 1,38 Euro kriege ich heute eine 2 GB SD-Karte. Also 10 Disketten 13 Euro, eine Diskette dann ein Zehntel davon. Ja, also das ist natürlich auch eine Motivation. So, soweit, so gut. Warum? Ich kann natürlich jetzt hingehen, ich kann bei eBay mal suchen nach Flash-Speicher für Commodore. Ich finde bei eBay natürlich fertige Geräte. Ja, Flash-Speicher sind auch nichts wirklich Neues. CF-Karten, MMC-Karten gibt es bestimmt schon seit 15 bis 20 Jahren. Ich kann mir so ein Ding natürlich einfach kaufen. Ja? Also so ein SD-Kartenleser für den C64 gibt es bei eBay für 60 Euro oder es gibt diesen HXC Floppy-Emulator, wo ich später vielleicht auch noch drauf eingehen würde. Das ist ein grundsolides Gerät mit Display und allem drum und dran. Kann ich fix und fertig auch für um die 70 Euro kaufen. Also wenn ich wirklich Geld ausgeben möchte und einfach meine Ruhe haben möchte, dann kann ich das tun. Dann wäre der Vortrag hier zwar noch nicht zu Ende, aber es macht natürlich nur halb so viel Spaß. Mein Fokus war jetzt so ein bisschen, ich sage mir, ja, ich habe einen C64, ich habe einen Amiga, ich habe einen ST, ich habe noch ein paar andere alte Computer, die mache ich vielleicht ein paar Mal im Jahr an. Und um da jetzt vielleicht mal das eine oder andere Spiel zu spielen, will ich jetzt nicht unbedingt Hunderte von Euro ausgeben, um so einen Flash-Speicher zu haben. Und mir ist dann eingefallen, ja, ich habe mal bei Heise was gelesen, wie jemand irgendwelche Geräte aus China gemoddet hat, damit er sie eben zum Beispiel am Amiga einsetzen kann. Und ja, wenn man ein bisschen googelt, ein bisschen auch mal bei eBay schaut, dann findet man, dass es eben auch Möglichkeiten gibt, sowas eben selbst aufzubauen. Und das ist ja auch ein Trend der letzten Jahre, dass die Leute eben wieder anfangen, sich ein bisschen mit Elektronik zu beschäftigen. Sowas wie der Raspberry Pi oder der Arduino haben in den letzten Jahren eigentlich Aufwind erlebt. Es gibt in München diese Maker Faire zum Beispiel oder auch in anderen Städten. Und ja, ich habe also letztes Jahr etwas von dieser sogenannten Gotek-Lösung gelesen, habe das dann mal ausprobiert. Hat funktioniert und habe dann, nachdem ich dieses Jahr im Januar meinen wirklich Original 64er von 1984 durch Austausch, da kommen wir wieder zum die Brücke zum vorigen Vortrag, da war natürlich die PLA gealtert und nicht mehr brauchbar. Durch Austausch der PLA, durch einen Super PLA, habe ich den 64er dieses Jahr wieder zum Leben erweckt und habe dann eben mich an den Nachbau des SD2 EEC gemacht. Jetzt zum technischen Hintergrund. Wie funktionieren solche Lösungen in der Regel? In der Regel spielen Disk-Image-Formate eine Rolle. Das heißt, ich könnte natürlich so einen Speicher einfach als ein großes Device nehmen. Das funktioniert im Fall vom 64er sogar. Das heißt, ich habe am 64er, wenn ich meine 2 GB SD-Karte dort anschließe, habe ich eine Diskette mit 58.000 freien Blöcken. Ja? Das ist vielleicht etwas, wo 64er Software nicht unbedingt mit rechnet. Und Deswegen hat sich eigentlich da in dem Bereich durchgesetzt, dass man im 64er-Bereich mit sogenannten D64-Dateien arbeitet und im Amiga-Bereich mit ADF-Dateien. ADF-Dateien und D64-Dateien, also wenn man mal bei Konrad sich so eine CD kauft mit einem Amiga-Emulator drauf, wo dann draufsteht 200 Amiga-Spiele, da ist in der Regel sind die Spiele auch als ADF-Dateien abgespeichert und mit den Lösungen, die ich dann vorstelle, kann ich diese ADF-Dateien von dieser CD nehmen, auf einen USB-Speicher kopieren und dann eben am Original Amiga ausführen. Dasselbe gibt es auch hin und wieder im 64er-Bereich oder man kauft sich den C64 Forever oder Amiga Forever und kriegt dann auch jede Menge ADF-Dateien. Es war hier auch ein Ausstellungsstand dieses Jahr beim VCFE, wo jemand vorgeführt hat, wie er auch aus physischen Disketten D64-Images erzeugt. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Diese Disk-Images haben in der Regel, bilden die genau eine Floppy ab, beim 64 165 Kilobyte. Die Dateien sind dann auch 165 Kilobyte groß und beim Amiga eben 880 Kilobyte, egal ob die Diskette voll ist oder nicht, die Container sind immer gleich groß. Ist natürlich ein bisschen Platzverschwendung, man könnte sie auch komprimieren, macht aber wiederum das Handling schwieriger und bei der Low-Cost-Lösung, die ich vorstelle, wird ein Mikrocontroller für 7 € verwendet zum Dekodieren. Der kann natürlich diese Container-Dateien lesen. Wenn der jetzt aber auch noch eine Komprimierung machen müsste, da würde die Rechenleistung dann natürlich nicht mehr reichen. Ja, das Nutzen von Disk-Images, ich habe es eben schon angedeutet. Für den Amiga oder den C64 ändert sich nichts. Der sieht halt eine Diskette in der gewohnten Größe. Das ist ein Vorteil. Wenn ich eine Anwendung habe, die auf 5 Disketten verteilt wurde früher, habe ich halt 5 Image-Dateien. Wenn ich an meinem Device, was ich baue oder kaufe, dann entsprechend Schalter vorsehe, um durchzuschalten, kann ich natürlich den Diskettenwechsel auch einfach durch einen Druck auf den Knopf simulieren. Wenn ich allerdings, wir werden das bei der Amiga-Lösung sehen, auf der anderen Seite ist natürlich auch ein bisschen unbequem, je nachdem, wie ich das Laufwerk eingebaut habe, wenn ich den Diskettenwechsel eben tatsächlich über einen physischen Knopf initiieren muss, ist natürlich bequemer, wenn ich das irgendwie auch noch per Software könnte. Jetzt bei dieser Billiglösung, die ich hier vorstelle, ist das eher nicht der Fall. Das erste Beispiel, was ich vorstellen möchte, also einmal Amiga, einmal C64, ich fange mal mit dem C64 an, ist der sogenannte SD2 IEC. Gut, der Name, der Namensteil SD erklärt sich von alleine, SD-Karte. Und IEC, die C64-Kenner wissen es, ist der serielle Bus vom 64er, der IEC-Bus, über den halt alle Peripheriegeräte angeschlossen wurden. Nicht nur die Diskettenlaufwerke, sondern auch solche Geräte wie zum Beispiel der Printerplotter oder ähnliches. Die Software SD2 IEC stammt nicht von mir, ich bin da nur Anwender. Die hat Ingo Korb ins Internet gestellt, ungefähr seit 2007. Unter der URL kann man das runterladen, entweder fertig kompiliert oder auch den Quelltext. Und die letzte Version, die ich da runtergeladen habe, war von März diesen Jahres. Also das wird noch aktiv entwickelt. Die Schaltung oder die Idee, das eben mit einem Atmega 644 zu machen, geht zurück auf den Lars Pontoppidan. Der hat ursprünglich mal was gemacht, das nannte sich MMC 2 IEC. MMC ist halt die ältere Version der SD-Karte. Hat es auch 2007 veröffentlicht. Und seitdem gibt es halt hunderte von Abwandlungen dieses Grundkonstruktes. Ich habe mich an einem Eintrag im Forum 64 orientiert. Der hatte das Ganze vorgeschlagen, auf Lochraster nachzubauen. Ich habe mich dann aber mit dem Lochrasterlöten etwas schwer getan. Und also ich habe das früher zwar auch gemacht, aber da brauchte ich noch keine Lesebrille. Und jetzt hier die einzelnen Kontakte eben durchzumessen, ob da Kurzschlüsse drin sind, ob da kalte Lötstellen drin sind, ist dann doch ein bisschen aufwendig. Ich habe das dann aufgegeben und habe mich dann inspirieren lassen von einem anderen Forum, wo eben das Ganze auf einem Steckbrett aufgebaut worden ist. Und habe das dann umgesetzt. Nochmal wieder einen Schritt zurück zum C64 und seiner Massenspeicherarchitektur. Der C64 war eigentlich für zwei Arten von Massenspeichern ausgelegt. Einmal natürlich die Datasette. Da habe ich also im 64er habe ich tatsächlich die komplette Ansteuerung für die Kassette. Also der steuert den Motor, der hat Digital-Analog-Wandler drin, um die Signale zu wandeln. Deswegen ist das Kassettenlaufwerk, die Datasette, relativ dumm. Ja, also, oder die ist dumm, weil die ganze Kontrolllogik im C64 selber stattfindet. Bei den Floppy-Laufwerken ist das anders. Die werden über einen seriellen Bus angesteuert. Das ist eigentlich im Grunde genommen nichts anderes als das, was wir heute mit einem USB machen. Nur damals eben mit 400 Byte pro Sekunde und nicht mit mehreren Megabit. Und die Floppy selber ist eigentlich korrekterweise eine Floppy Station, weil das nämlich ein eigener Computer im Grunde genommen ist. Die Floppy damals, die 1541, hat eine eigene CPU, die mit 1 MHz getaktet ist, auch eine 6502. Der C64 selber hat eine 6510, aber das sind nur graduelle Unterschiede. Hatte eigenes RAM und vor allen Dingen das komplette DOS, also Disk Operating System, war in der Floppy eingebaut. Das heißt, wenn ich jetzt die 1541 auf logischer Ebene, ja, es gibt auch Lösungen, wo ich sie auf physischer oder physikalischer Ebene implementiere, wo sich dann tatsächlich das Zeitverhalten so verhält wie beim Originallaufwerk, wo halt wirklich nachgebildet wird, wie lange der Kopf jetzt eben braucht, um von einer Spur zur anderen zu gelangen und so weiter. Das wird mit der Lösung nicht nachgebildet. Diese Lösung bildet das Ganze auf der logischen Ebene nach. Es ist aber in der Firmware Unterstützung für Turbo, für einige Turbolader, Jiffy DOS und so weiter durchaus auch vorhanden, habe ich allerdings nicht ausprobiert. Also wir reden hier von einer Nachbildung auf einer logischen Ebene. Das heißt, um das zu emulieren, nehme ich den Mikrocontroller und der kümmert sich um die Buskommunikation. Da muss das Timing natürlich stimmen, ist aber angesichts der geringen Datenrate relativ relaxed. Der interpretiert die DOS-Kommandos und der kümmert sich darum, um A, auf das FAT-File-System zugreifen zu können, Überleitung zum nächsten Vortrag, und um eben diese D64-Images aufzulösen und den Inhalt dann dieser Images gegenüber dem C64 als Disketteninhalt zurückzuliefern. Nochmal zu diesem ganzen DOS. Sowas, wenn ich sowas mache wie Load $8, ja, dann deutet sich durch das $8 schon an, aha, das ist ein Kommando, was ich über den IEC-Bus schicke an das Gerät mit der Nummer 8. So. Und ob ich hier jetzt einen Dollar oder sonst was rüberschicke, hat für den C64 selber erstmal überhaupt keine Bedeutung, sondern das Dollar ist letztlich auch ein DOS-Kommando, was von der Floppy mit ihrer Intelligenz interpretiert wird. Genauso funktionieren andere DOS-Kommandos, die es eben auch früher schon gab, sowas wie ein Rename. Hier schicke ich halt an einen bestimmten Kanal ein Kommando an diese Floppy und die Floppy mit ihrer Intelligenz macht dann eine Umbenennung dieser Dateien. Und durch dieses Prinzip hat diese SD2-IEC-Firmware einfach auch Erweiterungen von solchen Kommandos eingebaut, die es ihr erlauben, zum Beispiel Verzeichnisse zu wechseln oder eben Image-Dateien mit CD-Kommandos zu behandeln. Und ich kann mit einem wirklich unmodifizierten C64, so wie er vom Band gelaufen ist, tatsächlich dieses SD2-IEC ansteuern, indem ich eben dessen Kommandos versende und nicht die Original-DOS-Kommandos. Das kann ich mit den Standard-Basic-Befehlen natürlich machen. Da das aber ein bisschen unhandlich ist auf die Dauer, gibt es dort auch, da zeige ich später noch ein Beispiel, mittlerweile auch Software für den C64, die Kommandos dieser SD2-IEC-Firmware beherrscht und so dass ich eben dort auch sowas wie einen File-Browser und so weiter bauen kann, der mit diesem Gerät umgehen kann. Zum mechanischen Aufbau, ich habe ja gesagt Low-Cost-Solution. Ich habe das aufgebaut, also ich habe hier einen Power-Adapter gekauft bei eBay, der einfach mir erlaubt, ein Steckernetzteil oder ein USB-Netzteil zu benutzen und damit die 5 Volt oder die VCC-Schiene und die GND-Schiene eines normalen Breadboards zu speisen. Dann habe ich ein SD-Modul bei eBay gekauft, wirklich 1 Euro inklusive Versand aus China, was kompatibel ist mit 5 Volt Betriebsspannung. Die haben also hier selber die Spannungswandlung gemacht. Dadurch habe ich gegenüber der ursprünglichen Schaltung hier den Spannungsregler eingespart. Und ich brauche natürlich, um den Atmega erstmalig zu flashen, noch einen Programmierer. Die gibt es bei eBay auch für 4 Euro irgendwas. Wer ein Arduino besitzt, der weiß natürlich, es gibt Arduino-Sketche, mit denen ich den Arduino als AVR-Programmer nutzen kann. Dann kann ich mir selbst diese 5 Euro noch sparen. Im Grunde genommen, hier sieht man es nochmal im Detail, so ein Breadboard kriege ich bei Reichelt für 3 Euro. Den Atmega selber eben auch für 7 Euro, das ist mit das teuerste Bauteil. Hier sieht man nochmal den Programmer. Und ansonsten brauche ich eigentlich als Bauteile ein paar Widerstände, also hier ein Pull-Up-Widerstand, um die Reset-Leitung auf einen bestimmten Pegel zu ziehen. Ich brauche einen Quarz und ein paar Blockkondensatoren. Und damit habe ich eigentlich von der elektrischen Seite her das Ganze schon abgehandelt, weil die ganze Intelligenz dann letztlich in der Firmware steckt und ich hier den IEC-Bus direkt anschließen kann und eben auch den SD-Kartenleser direkt an den Mikrocontroller anschließen kann. Ich habe das dann mal mit Fritzing auch nochmal aufgemalt, damit im Wesentlichen aus dem Grund, weil ich mir gedacht habe, wenn ich das Ding jetzt hier mit hernehme und da rutschen Kabel raus, damit ich dann hinterher noch weiß, wie ich was verschaltet habe. Aber das ist natürlich trotzdem ganz praktisch. So, wie sieht es mit dem Low-Cost-Anspruch aus? Ich habe hier nochmal in meinem Zeitschriftenarchiv gekramt und hier ein Commodore-Magazin Januar 86, da wurde die 1541 für 598 Mark verkauft. Und ich habe mir das mal ausgerechnet, also jetzt mal teilweise geschätzt. Also ich habe hier Bauteilkosten von um 30 Euro, ja, übersetzt 60 Mark oder 57 Mark 89. Das heißt, ich habe ein Zehntel der Kosten, die mich 86 diese Floppy gekostet hätte. Natürlich gibt es da auch ein paar Haken und Ösen, wenn man sowas aufbaut. Also bei mir war es erst, also die Schaltung, die ich hier aus dem Forum hatte, die hatten zum Beispiel diesen Pull-up-Widerstand auf der Reset-Leitung nicht connected. Und nachdem ich das dann auf dem Breadboard auch so aufgebaut hatte, ohne diesen Pull-up-Widerstand, hat der Programmer erstmal nicht den Controller erkannt. Ich habe dann ein bisschen gegoogelt und habe dann die Referenzschaltung einfach genommen, die auch bei Atmel auf den Datenblättern angegeben ist, wie man halt ein Atmega eigentlich beschalten muss. Und habe dann die Leitungen eben noch nachgerüstet, dass man eben noch eine Referenzspannung gibt und eben diese Reset-Leitung hochzieht. Damit war das Problem erstmal gelöst. Ich konnte den Atmega mit meinem 5-Euro-Programmer programmieren. Das nächste Problem war dann, als ich den Quarz eingebaut habe und das ganze Ding mit 8 Megahertz betreiben wollte. Ich hatte also so eine Testschaltung aufgebaut, die sieht man hier. Die hatte also noch nicht den SD-Kartenleser angesprochen, sondern da habe ich einfach erstmal nur die beiden LEDs blinken lassen. Und nachdem ich dann auf 8 Megahertz gewechselt bin, habe ich festgestellt, ja, die LEDs haben nicht mehr geleuchtet, weil die Spannungsversorgung eben nicht mehr ausgereicht hat. Taktfrequenz und Stromverbrauch verhalten sich quadratisch, wie mir dann auch wieder eingefallen ist. Ja, und daraufhin habe ich eben noch diesen Power Supply nachgerüstet. Und ja, und seitdem läuft das Ding stabil. Ich habe also eine Sache noch, die hier ganz gut ist. Auf der SD2-IEC-Seite findet man einen Bootloader. Das heißt, die Firmware ist nicht direkt geflasht, sondern die Firmware liegt auf der SD-Karte und wird von dem Bootloader beim Einschalten geladen. Das heißt, ich kann neuere Firmware-Versionen einfach dadurch einspielen, indem ich sie auf der SD-Karte ablege. Und wenn eine mal nicht funktioniert, kann ich sie wieder löschen und dann wieder zurückgehen. Ich habe vorhin erwähnt, dass dieses Eingeben von Open, Print 15 und so weiter, das ist auf Dauer nicht so spaßig. Es gibt aber mittlerweile Software, wo ich halt tatsächlich durch diese ganzen Images und so weiter mit einem Pfeilbrowser per Cursor-Tasten bequem durchnavigieren kann. Im C64-Wiki gibt es eine ganze Liste mit ähnlicher Software, teilweise mit Joystick-Steuerung und allem Komfort. Und das erleichtert den Umgang mit dem SD2-IEC doch erheblich. Gut, das war jetzt soweit zum C64. Was Ähnliches hatte ich halt letztes Jahr schon für den Amiga gemacht. Beim Amiga, wir haben eben gelernt, oder ich habe es nochmal referiert, weil ich davon ausgehe, wussten wahrscheinlich eh schon alle, dass eben jetzt die 1541 eigentlich ein eigener Computer war. Beim Amiga ist das eigentlich nicht so, sondern der Amiga hat den Disk-Controller schon eingebaut und ein Amiga-Floppy-Laufwerk ist einfach nur ein Floppy-Laufwerk, so wie es auch im PC stecken könnte, von dem Bus her. Hat aber ein paar Eigenheiten, sodass ich nicht einfach ein PC-Floppy-Laufwerk einstecken kann, weil beim Amiga andere Sektorgrößen verwendet werden. Auch das magnetische Aufzeichnungsverfahren ist ein bisschen anders. Aber im Grunde genommen ist es ein dummes 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk. Jetzt gibt es bei eBay kann man dieses GoTech kaufen. Das GoTech ist ein schwarzes Plastikgehäuse oder manchmal auch ein weißes Plastikgehäuse, was genauso groß ist wie eine 3,5 Zoll Floppy-Laufwerk für einen PC. Hat hinten elektrisch genau den Anschluss, den 3,5 Zoll Floppy-Laufwerk auch hat. Und hat vorne eine USB-Buchse. Das wird verkauft als Ersatzgerät für Heimorgeln, weil es wohl in Japan oder China mal Heimorgeln gab, wo man die Stücke irgendwie auf Diskette speichern konnte und irgendwie aus irgendwelchen Gründen verkaufen die das Ding halt als Ersatz für solche Heimorgeln. Es gibt dann jemanden, also dieses GoTech Drive hat irgendwie ein dreistelliges 7-Segment-Display und es kann eben 1000 Disketten-Images eben verwalten und ich kann, also sind zwei Buttons drauf, plus minus, und ich kann damit Disketten-Images hin und her schalten. Es gibt, und eigentlich die Firmware, die da drin ist, unterstützt eigentlich nur PC-Disketten. Es gibt dann jemanden in Frankreich, den RW Messenger, der hat irgendwann mal rausgefunden, dass dieser Controller, der da drin steckt, das ist eigentlich ein ARM-Prozessor, also wie er auch im Raspberry drin steckt oder in fast jedem Handy mittlerweile, von der Firma ST Microelectronics. Und die, ISP, also In-System Programming Port, der ist rausgeführt. Das heißt, man kann mit relativ geringem Aufwand dort eine neue Firmware flashen. Und das hat er eben auch gemacht und hat die hier unter dieser URL bereitgestellt. Und wenn ich diese Firmware runterlade, dann habe ich ein Paket aus einem Image, wo ein Verwaltungsprogramm drauf ist. Damit kann ich Amiga Disk Images diesen Plätzen auf dem Ding zuweisen. Und ja, und der hat eben auch die nötige Software eingebaut, um eben mit ADF-Images umgehen zu können und die dem Amiga eben als eine Diskette zu präsentieren. Das ist hier der ISP. Und um sich das Leben ein bisschen leichter zu machen, habe ich dann hier einfach so ein paar Stifte noch eingelötet, weil, also der ist zwar nach draußen geführt, aber es sind keine Stifte von Haus aus dran. Und hier sieht man das Ganze im Amiga 500 eingebaut. Man sieht, das liegt ein bisschen tiefer drin. Das heißt, um jetzt an die Knöpfe zu kommen und an den Stick, muss man das Gehäuseoberteil abnehmen. Man kann aber auch mit einem Verlängerungskabel das Ganze rausführen, kommt dann eben nicht mehr an die Knöpfe dran. Das muss man dann halt je nach Anwendungsfall sich überlegen. Hier ist wirklich vom Bildschirm mal abfotografiert, kann es kaum erkennen, dieses Verwaltungsprogramm. Und das Ganze, achso, Moment, das war jetzt der falsche Button. Genau, das ist dieses Verwaltungsprogramm, relativ einfach gemacht, funktioniert aber ganz gut. Wenn man das in A2000 einbaut, dann ist es natürlich ein bisschen besser bedienbar, weil der halt natürlich die Floppy in Standardschächten eingebaut hat und man kommt eben von außen auch an die Bedienelemente besser dran. Hier auch nochmal geguckt vom Preis her. 20 Euro dieses GoTech, so sieht das ungefähr aus. Dann braucht man allerdings hier einen USB zu Seriell-Konverter. Also das ist anders als beim Atmega. Das wird direkt über eine USB oder serielle Schnittstelle geflasht. Das gibt es auch bei eBay für irgendwie 4 Euro. Und gut, die Pins habe ich jetzt mal mit 1 Euro angesetzt. Ist man also auch bei 25 Euro. Externe Laufwerke für den Amiga in den 80ern haben zum Teil auch um die 500 Mark gekostet, also auch hier ähnlicher Kostenfaktor. Aber wie schon auch bei der SD2 IEC-Lösung gibt es natürlich auch hier so ein paar Haken und Ösen. Also der USB nach TTL-Konverter, der ist ein bisschen hakelig. Also ich habe das Ding unter Linux nicht zum Laufen gekriegt. Unter Linux nimmt man dann natürlich nicht die offizielle Software von STM, aber da gibt es eben ähnlich wie den AVR Dude auch Programmierlösungen. Aber auch unter Windows 7 gab es da Timing-Probleme und letztlich hat es bei mir nur mit XP funktioniert, dann aber gut. Die Software selber, die Firmware selber hat so ein paar Haken auch, weil es ist Closed Source, leider. Und der RW Messenger hat da ein bisschen auch das Interesse dran verloren, entwickelt das Ding nicht mehr weiter. Das heißt, man kann es so, wie es jetzt ist, benutzen. Man kann fertige Images damit wunderbar auf dem Amiga abspielen. Wenn man aber ein bisschen mehr machen will, also auch neue Images vom Amiga aus erzeugen oder so etwas oder eben Disk-Copy-Programme einsetzen oder sowas, da ist die Software nicht so gut für. Es gibt aber auch die Firmware von diesem HXC-Laufwerk, das hatte ich ja vorher schon erwähnt. Die kann man mittlerweile auch auf das GoTag flashen. Also da gibt es, ist allerdings ein bisschen obskur. Es gibt jemanden, der das anbietet. Da muss man, der verlangt aber auch irgendwie 10 Euro dafür und man kriegt es auch wieder nur als Binärversion und ohne Bootloader. Die Software soll aber diese Probleme nicht aufweisen, die ich erwähnt habe. Wie gesagt, für meinen Anwendungsfall, den Amiga zweimal im Jahr einschalten, irgendwie mal eine alte Demo laufen lassen oder so etwas, reicht aber diese Software von dem RW Messenger völlig aus. Summary, ich habe einmal bei der C64-Lösung, kostet mich ungefähr 30 Euro, die Amiga-Floppy-Lösung 25 Euro. Die Software gibt es einmal unter dieser Adresse und einmal unter dieser Adresse. Hardwareaufwand ist hier natürlich Mittel, weil ich ein bisschen was auf dem Steckboard zusammenstecken muss. Bei dem GoTag ist es praktisch kein Hardwareaufwand, weil ich einfach nur die paar Pins eingelötet habe. Das Programmieren des Atmega geht wirklich super gut, super einfach. Arduino ist weit verbreitet. Bei dem ST-Mikrocontroller war es ein bisschen hakelig, weil eben dieser USB zu Seriell-Umsetzer ja, nur unter bestimmten Konditionen funktioniert hat. Hier habe ich bei der C64-Lösung, es ist Open Source, es wird noch aktiv weiterentwickelt, es werden viele Diskettenformate unterstützt und ich kann vom C64 aus sogar direkt auf die SD-Karte zugreifen, während bei der Amiga-Lösung ich tatsächlich immer nur einzelne Disk-Images sehe. Die Amiga-Lösung hat natürlich auch wieder ihre Vorteile. Ich habe durch dieses Plastikgehäuse natürlich einen relativ stabilen mechanischen Aufbau. Sieht halbwegs professionell aus, auch mit dem Display. Lässt sich, weil die Schrauben, die das Ding hat, natürlich an denselben Stellen sitzen wie bei einer Original-Floppy, relativ einfach einbauen. Nachteil, Closed Source, Software wird nicht mehr weiterentwickelt und das Formatieren, Erzeugen von leeren Images und Schreiben in Images ist nicht immer ganz zuverlässig. Und weiterer Nachteil natürlich kein Bootloader-Support. Ja, das sind nur noch die Copyright-Hinweise für die Bilder, die ich eingebaut habe. Damit wäre ich erstmal durch. Und ja, Fragen noch zu dem Thema? Ja? Also von der Stromversorgung her, die Lösung, also ich habe ja das nach der Forumsanleitung erstmal versucht, die machen die Stromversorgung über den Kassettenport. Da liegen halt auch 5 Volt an oder ich kann natürlich an dem DIN-Anschluss auch 5 Volt abgreifen. Von daher geht es. Ich habe es mich nicht getraut, weil zieht wahrscheinlich nicht viel Strom, aber ich habe natürlich, also ich habe mir tatsächlich noch so einen Kassettenportstecker besorgt, aber das Problem ist einfach, wenn ich hier einen Kurzschluss drauf habe, dann gefährde ich natürlich meine CIAs und andere Chips und das. Ich hatte auch, also ich habe ja in dem Forums-Thread kann man das auch nachlesen. Ich hatte auch die Idee, so einen Zwischenstecker zu löten, um halt die 5 Volt von außen am normalen Eingang abzugreifen. Habe das dann aber sein lassen und diese externe Stromversorgung, wie gesagt, ein USB-Netzteil, das habe ich jetzt bei den Kosten mal nicht mit aufgelistet, weil ich noch eins hatte, kostet nicht die Welt und dieser Power-Adapter kostet auch fast nichts. Und deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber prinzipiell wäre es möglich. Genau. Ja. 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 Ja, kann man machen. Also es gibt dieses X1541 und wie gesagt, der hier vorne tatsächlich in der Reihe, wo ich auch bin, hat jemand das aufgebaut. Also mit dem alten, ich glaube, geht auf Parallelport und das kann man machen. Ja? Also ich habe es nie gemacht. Genau, funktioniert gut. Ich habe es nie gemacht. Ist natürlich vom Löten her. Ich muss halt, ist wohl ziemlich fummelig zu löten. Und also spricht nichts dagegen. Ja, gut, für mich war eben jetzt die Situation so: Ich habe gar keine 1541 mehr. Ich habe also wirklich nur noch den reinen 64er. Und dann habe ich mir überlegt, anstatt jetzt irgendwie bei eBay einer 1541 hinterher zu jagen, baue ich mir halt so ein Ding drauf.
Ich meinte ja, dass die 64er an den PC anschließen und nicht die Floppy. Dass der PC die Floppy emuliert.
Wüsste ich jetzt nicht, ob das damit auch geht. Hat aber, sagen wir mal, gegenüber so einer Lösung, also was es gibt, ist, es gibt eine Firmware für den Raspberry, wo der Raspberry die Floppy emuliert. Da sind natürlich aber immer Timing-Probleme. Ja, wenn ich ein C4, also wenn ich ein Betriebssystem auf dem PC laufen habe, sei es jetzt, ja, was fällt mir ein, Linux oder Ubuntu oder ein anderes Linux, ganz verwegene mögen es vielleicht auch mit Windows probieren, habe ich keine Echtzeitfähigkeit. Ja, ich habe so einen Mikrocontroller, da laufen keine Hintergrundprozesse. Ja, ich habe damit natürlich die Möglichkeit, ein Timing hinzukriegen und auch die Lösung, wo dasselbe mit dem Raspberry gemacht wird. Die haben das nicht unter dem Raspberry Linux laufen, sondern die haben tatsächlich den Raspberry dann mit einer sogenannten Raw Iron Firmware betrieben, um eben diese ganzen Timing-Probleme nicht zu haben.
Hybridlösung, dass ich einen Mikrocontroller dazwischen habe und Grunde dann als SSD-Karte halt.
Das kann man sich überlegen, klar.
Das muss ich mal rausfinden, ja.
Klar, kann man machen. Also wie gesagt, das ist ja das Schöne an der Lösung, die ich vorgestellt habe, das liegt offen und man kann das abwandeln je nach Gusto. Also mit Zeit und Aufwand, also unmöglich ist es nicht. Gut, weitere Fragen oder Diskussions- oder Anregungen?
Das war jetzt auch, ist nicht auch schon, also brauchst du brauchst jetzt schon eigene Software auf dem 64er, um das lesen zu können.
Nein. Das ist plain old 64. Komplett.
Sieht aus wie eine normale Floppy.
Genau, also es gibt.
Dieses, wo man die Knöpfe drücken soll.
Genau, also wo man die Knöpfe drücken soll, das ist das für ein Amiga. Das ist, da brauche ich auf dem Amiga außer dieser Verwaltungssoftware keine eigene Software. Ich kann die ST2IEC kann ich auch mit Knöpfen aufbauen. Dann kann ich auch, da kann ich eine Textdatei auf die SD-Karte legen und kann dann sagen, okay, das Image ist auf der und der Position. Diese Software, die ich hier genannt habe, die braucht man nicht unbedingt. Ja? Das ist halt nur Bequemlichkeit, wenn man das komplett machen will und wenn man eben nicht die Kommandos über Print und Open absetzen möchte. Wenn ich Kommandos über Print und Open absetze, dann brauche ich keine Spezialsoftware, sondern und das ist einfach nur eine Software, die halt dieses Absetzen der erweiterten Kommandos für mich übernimmt. Aber ich brauche am 64er, ich brauche kein ROM austauschen, ich brauche nichts in den Expansion Port zu stecken. Ich kann den 64er out of the box mit der Lösung betreiben.
Also nochmal so Clarification. Da. Du kannst quasi irgendein Spiel nehmen, das auf die SD-Karte packen und der 64er denkt, er lädt es jetzt da ganz normal.
Genau.
Das hier ist nur, wenn ich wirklich über diese Mauer hinüberschauen möchte, was da
Genau,
wirklich dahinter steckt.
genau, genau. Oder wenn ich eben per Software eben jetzt das Image wechseln möchte. Und wenn ich natürlich ein Spiel habe, was von mehreren Disketten nachlädt, dann muss ich natürlich irgendwo einen Hardware-Schalter einbauen, weil ich, wenn das Spiel läuft, habe ich natürlich keine Möglichkeit, irgendwie entweder die Software zu starten oder ein Print-Kommando abzusetzen, weil das Multitasking beim C64 noch nicht so ausgeprägt war. Okay, gut. Ja. Habe ich nicht ausprobiert. Also die SD2 IEC-Firmware sagt von sich, sie ist kompatibel mit TurboDisk, mit Jiffy DOS und mit Kopierschützen von irgendwie den populärsten 10 Spielen. Muss man mal auf der Seite nachgucken. Ich habe eigentlich nur Images genommen, also die man auch zum Teil aus dem Internet natürlich runterladen kann. Ich habe oder von solchen CDs halt. Und die sind alle ohne Kopierschutz. Mittlerweile, also wenn man sich zum Beispiel so eine CD kauft mit 64er-Spielen drauf, teilweise sind da auch die gecrackten Versionen drauf, weil irgendwie die Kopierschutzgeschichten so exotisch sind, dass man sie mit dem Emulator gar nicht zum Laufen kriegt. Wenn man da wirklich irgendwas Spezielles hat, muss man ausprobieren. Gut, vielleicht noch ein Hinweis. Ja? Ja?
Es gibt eine Software, die ist Open Source, die heißt CDN Command. Die hat eine ähnliche Oberfläche wie Total Commander, und wenn man noch eine zusätzliche physikalische Floppy hat, kann man ein Disk-Image, was man hier drin gemountet hat, quasi spielen auf die physikalische Floppy. Falls es also nur ein Kompatibilitätsproblem mit der Software gibt, mit SD2 IEC, kann man es versuchen, von der Floppy nachzuspielen.
Genau, also dieser CBM-Commander ist, glaube ich, auch auf dem C64-Wiki-Eintrag mit verlinkt. Also ich habe vielleicht noch als abschließender Hinweis, ich habe die Sachen ja live hier mit hergebracht. Also der eine oder andere hat sich schon angeguckt. Wer es noch nicht angeguckt hat, draußen auf der Ausstellungsfläche habe ich die Sachen live dabei und kann man sich eben anschauen. Gut, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und habe auch nur leicht überzogen.